Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 25. Januar 2024. Der Donnerstag ist traditionsgemäß ein Freudentag, ein Weltwochetag, der Weltwochetag, denn am Donnerstag erscheint jeweils die neue gedruckte Ausgabe. Sie liegt vor mir hier in elektronischer Form und die Weltwoche ist ja bekannt dafür, dass sie immer wieder Gegensteuer gibt, Meinungsvielfalt pflegt, auch die Ermutigung, wir tauchen nicht ein ins Deprotainment, aber immer auch den Gegenakzent. Und das ist auch die Titelgeschichte in dieser Woche. Und zwar beschäftigt sie sich mit einem sehr brenzligen Thema, das bei vielen Leuten zu Recht Unbehagen auslöst. Es geht um diesen Krieg im Gazastreifen, um die Auseinandersetzung zwischen den Israelis und den Palästinensern. Und auch Israel-Freunde, das spüre ich da, sind besorgt. Sie glauben, dass die Regierung Netanyahu es übertreibe und damit eben auch Israel Schaden zufüge. Ohnehin gilt Benjamin Netanyahu bei vielen, bei sehr vielen, vielleicht fast unisono, als ein Problem. Man bescheinigt ihm keine allzu lange Amtszeit mehr. Alle sind sich mehr oder weniger darüber im Klaren, beziehungsweise glauben sich darüber im Klaren zu sein und sind sich einig, dass Netanyahu ein Mann der Vergangenheit sei, ohnehin hochproblematisch mit seinen Versuchen, da die obersten Gerichtshöfe in Israel auf Linie zu bringen. Das wird ihm als Angriff auf die Demokratie ausgelegt und. Mit anderen Worten, es ist ein Politiker, der sich universeller Kritik erfreut bzw. ausgesetzt sieht. Und deshalb ist die Weltwoche natürlich gefordert, hier auch eine andere Seite zu beleuchten, eine andere Geschichte zu erzählen, nämlich eine Verteidigungsrede dieses Premierministers, der seit vielen, vielen Jahren mit Unterbrüchen in Israel tätig ist und das Land natürlich auch geprägt hat. Und wir haben tatsächlich einen sehr profilierten Autor gewonnen, der diese Geschichte erzählen kann. Es ist Francis Pike, unser Kollege in Großbritannien, und er preist nun diesen Benjamin Netanyahu als Titan aus Jerusalem. Benjamin Netanyahu ist der bedeutendste Staatsmann unserer Zeit. Da werden natürlich ein paar zusammenzucken, die uns zuschauen und sagen, um Himmels Willen, wie kann man nur diesen Netanyahu da zum größten Staatsmann unserer Zeit erklären? Aber das ist eben die Weltwoche, die andere Sicht und eben auch die provokative Sicht. Und ja, da geht es uns eben wie den Stabhochspringern, wenn sie zum Weltrekord ansetzen. Die Marke ist sehr hoch gesetzt und man muss sie dann auch mit legalen Mitteln überspringen können. Lassen Sie sich darauf ein, lassen Sie sich überraschen. Weitere Themen: Schlacht um Europa, die inneren Verschiebungen innerhalb der SVP. Magdalena Martullo übernimmt nun da eine markante Position mit dem Europadossier. Marcel Odermatt, unser Mann im Bundeshaus, hat das Ganze untersucht. Gott ist Liebe und Vernunft. Kurt Kardinal Koch über die ewig faszinierende Botschaft des Christentums. Ich bin schwerst beeindruckt von unserem Kardinal Koch im Vatikan. Ich durfte dieses Interview mit ihm machen. Wir haben ein ganz großes Gelände gemeinsam durchschritten, angefangen von Alltagsfragen im Vatikan, dann aber auch tief eingetaucht ins Theologische. Was ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums? Was bedeutet es, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass sich Gott in einem schreienden Säugling verkörpert hat? Was ist hier der tiefere Sinn dieser Erzählung, dieser christlichen Geschichte, die ja gegen alle Instinkte geht, die dem Menschen sozusagen eingeboren scheinen, der Vergötterung der Macht? Das Christentum ist sozusagen die größte Antithese, die Widerlegung dieser Vergötterung der Macht. Darüber habe ich mit Kardinal Koch gesprochen, aber natürlich auch über den Glaubensverlust, über die Selbstzweifel innerhalb der Kirche und über den tieferen Sinn und eben auch die tieferen Ursachen dieser Missbrauchsskandale, die die katholische Kirche, aber ganz generell die Kirchen überhaupt erschüttern. Das ganz Große, das vielleicht definitive Interview mit einem katholischen Würdenträger. Wir beschäftigen uns mit dem AfD-Geheimplan, dem angeblichen, der in Deutschland die Medien in einen Zustand von fast klinischer Hysterie und auch das politische Establishment in sozusagen eine Art psychiatrischen Erregungszustand versetzt hat. Was steckt da dahinter? Und ich kann Ihnen sagen, Die Wirklichkeit ist wieder einmal ganz anders als das, was Ihnen die Medien berichten. Kurt W. Zimmermann, Christa Rigozzi muss die SRG retten. Hier eine auch Grossbaustelle innerhalb der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Themen des Tages. Die abgewählte Ständerätin Lisa Mazzone aus Genf oder Lisa Mazon aus Genf will Grünen-Präsidentin und Nachfolgerin von Balthasar Glättli werden. Von Balz Glättli ausgerechnet Robert Habeck, der deutsche Wirtschaftsminister, habe sie zu diesem Schritt ermutigt. Ihr Mann Christoph Lenz, ein ehemaliger Tagesanzeiger-Journalist, ehedem Ständeratskandidat der alternativen Liste in Schaffhausen, ist heute Kommunikationschef im EJPD von Elisabeth Bohm-Schneider. Offensichtlich will Lisa Mazon die Chance packen, in die nationale Politik zurückzukehren, nachdem sie in ihrer ersten Enttäuschung nach der Abwahl gesagt hat, das war's für mich in der Politik. Ihr Vorteil, es gibt kein großes Gerangel um ihren Job, denn die Grünen befinden sich nicht mehr auf der Siegerstraße und deshalb ist es in solchen Momenten nicht so einfach, jemanden zu finden, der da auf der Kommandobrücke seinen Kopf hinhält. Ihr Nachteil ist, sie politisiert nicht im Bundeshaus. Mal sehen, wie das sich da weiterentwickelt. Der deutsche Stefan Walter von der Europäischen Zentralbank wird neuer Direktor der FINMA als Nachfolger von Urban Angern. Der ist im September aus gesundheitlichen Gründen, wie es geheißen hat, zurückgetreten im Gefolge dieses Strudels um die Credit Suisse. Die Ernennung eines Nichtschweizers erstaunt, da Stefan Walter kaum mit dem hiesigen Finanzplatz vertraut sein dürfte und zu den gesetzlichen Aufgaben der FINMA gehört ausdrücklich der Schutz des schweizerischen Finanzplatzes und damit eben auch eine intime Kenntnis dessen, was der Schweizer Finanzplatz ist, nämlich sozusagen auch das Produkt einer bestimmten institutionellen Ordnung und politischer Gewohnheiten, Tugenden, Techniken und auch Verfahrensweisen, die dazu beigetragen haben, dass unser Finanzplatz eben diese Bedeutung erlangt hat. Die Stabilität natürlich unserer Institutionen, aber auch die Neutralität, die Weltoffenheit der Schweiz. Ganz wichtige Faktoren, ob da der Deutsche diese feinstofflichen Komponenten wirklich kennt, da setze ich Fragezeichen. Wir haben in der Schweiz sowieso die Tendenz, alle wichtigen Positionen mit Deutschen zu besetzen. Nichts gegen Deutsche a priori. Aber die Schweizer haben ja selber zum Teil Mühe, ihr eigenes Staats- und Politmodell zu verstehen. Deshalb sind Ausländer, ohne dass man ihnen dafür einen Vorwurf machen kann, erst recht überfordert. Man darf da eben nicht nach Äußerlichkeiten und oberflächlichen Kriterien handeln. Viele Institutionen besetzen Schlüsselstellen mit Ausländern, um zu demonstrieren, woke-mäßig, wie weltoffen sie sind. Und merken gar nicht, wie provinziell letztlich ihre Überlegungen dahinter erscheinen. Ein ausgezeichnetes Interview habe ich gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung. Gemacht hat es Katharina Fontana, die frühere Weltwoche-Autorin und Kollegin, und zwar mit dem Zürcher Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser über den neuen Rahmenvertrag mit der Europäischen Union. Das ist für die NZZ bemerkenswert, denn Andreas Glaser ist ein großer Kritiker dieses neuen Rahmenvertrags. Er sagt eben, dass die Bedeutung und auch die Gefahr dieses Rahmenvertrags darin besteht, dass er unsere demokratischen Institutionen gefährdet. Die direkte Demokratie, die Volkssouveränität, also die höchste Staatsgewalt, sähe sich durch diese Einrahmung, durch diesen Rahmenvertrag in ihren Grundbeständen letztlich bedroht. Und er sagt auch, dass durch den EU-Gerichtshof, der als oberste Schlichtungs- und Entscheidungsinstanz über der Schweiz thronend und drohend wachen würde, dass dadurch das Verhältnis, das bis jetzt mehr oder weniger gleichberechtigte Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, so wie es eben sein muss, wir sind nicht Mitglied, wir sind ein Staat, wie jeder andere auch, also gleichberechtigt wie die EU, das würde auf ein ganz neues Verhältnis gestellt, auf eine ganz neue Stufe gestellt, als eben bisher die Bilateralen. Man sei sich dieses Paradigmawechsels, dieses Gezeitenwandels, offensichtlich zum Beispiel bei den Kantonsregierungen nicht bewusst. Parlament und Bundesgericht würden deutlich an Bedeutung verlieren. Das Volk müsste unter Androhung von Vergeltungsmaßnahmen abstimmen. Ganz wichtig, Professor Glaser sagt dezidiert, dass es für das neue Rahmenabkommen zwingend ein Volks- und ein Ständemehr brauche mit dem Freihandelsabkommen von 1972 und dem EWR von 1992 habe man entsprechende Präzedenzfälle geschaffen. Es wäre schön, wenn sich in Nachfolge des großen liberalen Staatsrechtlers Zaccaria Giacometti eine neue Zürcher Schule ergäbe, eine Zürcher Schule der Volkssouveränität, sozusagen des demokratischen Rechtsstaats, der Unabhängigkeit. Zaccaria Giacometti hat dazu natürlich schon viele staatsrechtliche Pflöcke eingeschlagen. Politik und Wirtschaft müssen hier aufgeklärt werden, was dieser Rahmenvertrag 2.0 für die Volksrechte und damit eben auch für die ganze Schweiz bedeuten würde. Und diese Volksrechte, die direkte Demokratie, sie sind eben auch im Interesse der Wirtschaft, denn sie führen dazu, dass sie nicht dieses Theater haben wie jetzt in Deutschland, wo eben die Politik so abgehoben ist, dass sie sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen und der Unternehmen auf eine gefährliche Art und Weise entfernt hat. Der Tagesanzeiger räumt ein, dass Russland die Kämpfe an der Ukraine-Front bestimme. Das Momentum von Angriff oder Verteidigung inklusive Wahl des entsprechenden Geländes liege eindeutig bei der russischen Armee. Also Fake News, was da Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, am World Economic Forum erzählt, ja, wenn man es etwas umgangssprachlich formulieren möchte, verzapft hat. Das ist einfach neben der Wirklichkeit. Und umso lächerlicher und anmaßender wirkt es, wenn ausgerechnet diese Ursula von der Leyen dann noch gesagt hat, sie würde jetzt hier echte Informationen, wahre Informationen verkünden, Russland verliere diesen Krieg. Also ich weiß nicht, auf welchem Planeten sie leben müssen, um sich die Wirklichkeit so dermaßen verdreht zurechtzulegen. Also die russische Initiative liegt hier gemäß jetzt auch den Darlegungen des Tagesanzeigers eindeutig bei der russischen Armee. Ukrainische Militärs beurteilen das als gefährlich und beklagen die nachlassende Unterstützung des Westens. Ist das Schauspielhaus tot? Sind die Theater am Ende? Haben wir es hier mit der Abwicklung, mit der Beerdigung einer ehrenwerten und ehrenvollen kulturellen Institution zu tun? Ja, mit einem Pfeiler unserer abendländischen Kultur. Ich hoffe es nicht, meine Damen und Herren. Ich bin ein großer Befürworter des Theaters. Allerdings beobachte ich mit großer Sorge, wie eben sogenannte Exponenten des Regietheaters die großen Stoffe der Bühnen verhunzen und sozusagen in einer Art von egozentrischer Selbstaufplusterung sich auch größte Dichter, Shakespeare, Schiller, andere dermaßen anverwandeln, dass das Ganze wie durch einen Fleischwolf gedreht wirkt, wenn es am Schluss auf der Bühne erscheint. Eitelkeit, Zeitgeist, Verpolitisierung, Moralismus pur, kein Wunder, strömen die Leute noch deutlicher und zahlkräftiger aus der zahlloser aus den Theatersälen. Das ist ein größerer Exodus als den wir in den Kirchen zu beklagen haben. Wie bringt man nach Corona die Menschen wieder in die Schauspielhäuser? Eben sicher nicht dadurch, dass man diesen belehrenden, zeitgeistverseuchten, Moralismus durchtränkten Theaterstil immer wieder abfeiert und abhuldigt. Zumindest in Zürich, und jetzt sind wir beim eigentlichen Thema, schafft es die Intendanz offensichtlich nicht. Statt der budgetierten 5 hat man gerade mal für 3 Millionen Tickets verkauft. Massiver Zuschauereinbruch, 1,4 Millionen Franken Defizit. Die Auslastung lag lediglich bei 35% unter Budget. Was bedeutet aufgeschlüsselt für die beiden großen Spielstätten unhaltbare 48% Auslastung für den Pfauen. Das ist die Hauptbühne, die traditionsreiche, glorreiche Hauptbühne des Zürcher Schauspielhauses, die im Zweiten Weltkrieg etwa als Bühne der Freiheit, vor allem auch der deutschen Dissidenz, unschätzbare Dienste geleistet hat. Nicht, dass uns die Deutschen dafür heute noch besonders dankbar wären, ist ihnen auch nicht zum Vorwurf zu machen. Wenn unsere Politiker sich so klein machen und den Deutschen und auch den Kritikern da im Ausland diese Stärke Stärken der Schweiz nicht selber verkaufen. Man verkauft sich eben schlecht, weil man selber vielleicht, das ist ein anderes Thema, müssen wir jetzt nicht besprechen. Nur 48% Auslastung für den Pfauen sowie klägliche 55% Auslastung für den Schiffbau. Das ist die himmeltraurige Situation unserer Theaterbühnen. Ich habe überhaupt keine Freude. Ich würde mir wünschen, dass wir diese großartigen Spielstätten, die auch die Intimität des Schauspiels fühlbar, erlebbar machen, wo man den Hauch auch der Geschichte spürt oder eben auch den Hauch des Lebens, nicht auf der Leinwand, wo alles zwar eindrucksvoll und überzerrt und überdröhnt und fantastisch zu sehen und zu erleben ist. Nein, die Theater hätten doch so eine große Chance, auch einen Bildungsauftrag, aber davon will man nichts wissen in diesen verpolitisierten, vermieden Zeiten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, bleiben Sie dran, gleich die internationale Ausgabe auf diesem Kanal. Bis gleich.